Psalm 118. Ich möchte Ihnen diesen Psalm vorlesen und ich bitte Sie, dass Sie auf eine Sache achten, und zwar auf die Wiederholungen. Schauen Sie mal, wie oft es vorkommt, dass hier einzelne Aussagen wiederholt werden. Sie können mal für sich so mit den Händen etwa mitzählen, wie oft das vorkommt in diesem Psalm. Wir sehen das auch hier vorne, so dass Sie das etwas leichter haben, zumindest wenn Sie gut sehen können oder weit vorn sitzen. Ja, man muss auch Vorteile haben, wenn man in der Gemeinde weit vorne sitzt. Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Das Volk Israel soll rufen: Seine Liebe hört niemals auf. Die Priester sollen rufen: Seine Liebe hört niemals auf. Alle, die dem Herrn verehren, sollen rufen: Seine Liebe hört niemals auf. Als ich von allen Seiten bedrängt war, schrie ich zum Herrn um Hilfe. Er erhörte mich und machte mich frei. Der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Der Herr steht mir bei, er selbst greift ein. Darum werde ich mit eigenen Augen sehen, wie meine Feinde unterliegen. Mit dem Herrn rechnen ist besser, als sich auf Menschen verlassen. Mit dem Herrn rechnen ist besser, als auf die Hilfe der Mächtigen warten. Feindliche Völker umringten mich. Ich trieb sie zurück mit der Hilfe des Herrn. Sie bedrängten mich von allen Seiten. Ich trieb sie zurück mit der Hilfe des Herrn. Sie überfielen mich wie Bienenschwärme. Ich trieb sie zurück mit der Hilfe des Herrn. Vom Herrn kommt meine Kraft. Ihm singe ich mein Lied, denn er hat mich gerettet. Das Volk Gottes stimmt das Siegeslied ein. Aus allen Zelten schallt es laut: Der Herr hat seine Macht gezeigt. Seine Hand ist siegreich erhoben. Er hat die Feinde geschlagen. Ich muss nicht sterben. Ich darf weiterleben und erzählen, was der Herr getan hat. Der Herr hat mich hart angefasst. Doch vor dem Tod hat er mich bewahrt. Öffnet mir das Tor zum Tempel, durch das die Treuen einziehen dürfen. Ich will eintreten, um den Herrn zu danken. Hier ist der Zugang zum Herrn. Wenn du seine Weisungen treu befolgt hast, dann komm, tritt ein. Ich danke dir, Herr, du hast mich erhört. Du hast mir die Rettung gebracht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Den Segen des Herrn sprechen wir euch zu, hier von seinem Tempel aus. Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Was im Psalm wurde am häufigsten wiederholt? Ja, ich meinte jetzt nicht einzelne Worte, sondern, ja, richtig, seine Liebe hört niemals auf. Das ist die stärkste Wiederholung dieses Psalms. Es gibt noch andere Elemente, die häufiger vorkommen. Zum Beispiel, ich trieb sie zurück mit der Hilfe des Herrn. Und auch dieses mit dem Herrn rechnen ist besser. Das kam auch zweimal vor. Was mich zunächst mal erstaunt hat bei diesem Psalm, Sie haben vielleicht geahnt, dass hier verschiedene sprechen. Einmal ist es ja ausdrücklich gesagt, der Psalmbeter selbst ist hier der König, er spricht. Und er fordert das Volk auf, einmal das mitzusprechen. Er fordert die Priester einmal auf, es mitzusprechen. Und dann sagt er, als er Einlass bittet, in den Tempel eingehen zu können, da antworten ihm die Priester. Und sie sprechen ihm zu, dass er kommen darf. Und sie sprechen ihm dann auch den Segen Gottes zu. Das so zum Verständnis. Ich möchte Ihnen jetzt aus diesem Psalm heraus einige Aussagen, zunächst mal, die mich etwas verwundert haben, vorstellen. Und da gucken wir uns das zunächst mal an. Das ist so, ich empfand es als etwas, wo man zumindest erstmal schluckt. Nun fürchte ich nichts mehr, sagt er. Nichts? Keine Krankheit, die zum Sterben führen könnte? Keinen Amoklauf? Nun fürchte ich nichts mehr. Die zweite Aussage, die auch hier mit drauf ist auf dieser Folie. Darum werde ich mit eigenen Augen sehen, wie meine Feinde unterliegen. Woher weißt du das? Ein bisschen ein Seilakt, so etwas. Wir schauen uns die zweite Folie dazu an, zu den etwas gewagteren Aussagen. Ich muss nicht sterben, ich darf weiterleben. Woher weißt du das, lieber Psalmbeter, lieber König? Und dann, dieses, was hier unten auch mit auf der Folie steht, die Priester sagen, den Segen des Herrn sprechen wir euch zu. Hier spricht eine Gewissheit heraus, oder? Wir sprechen den zu. Wir bitten nicht um den Segen Gottes, sondern wir sprechen diesen Segen zu. Woher kommt diese Gewissheit? Dann können Sie sagen, nun gut, das ist halt ein optimistischer Mensch, der hier spricht. Oder andere sagen vielleicht, naja, die Orientalen, die übertreiben halt immer ein bisschen. Das würde ein Deutscher vielleicht nie so ausdrücken, sagen Sie. Vielleicht erinnern Sie sich aber auch an Situationen, an denen Sie etwas von Gott begriffen haben und gelernt haben und es in ihrem Herzen zu einer Gewissheit wurde und wo sie sagen, ja, ich konnte etwas sagen oder ich kann etwas sagen, was so richtig in mein Herz hineingerutscht ist als eine Gewissheit meines Herzens, die für mich persönlich gilt. Ich entsinne mich daran, als ich früher in meiner Schulzeit einen Schülerbibelkreis mit anderen zusammengründen wollte. Und das klappte nicht. Und es war ganz fürchterlich. Und ich war darüber total enttäuscht. Und ich habe da einen Vers empfangen, als ich so richtig erschüttert war darüber und traurig darüber. Einen Vers empfangen aus dem Psalmen auch. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und das war für mich eine Zusage Gottes, eine Gewissheit, dass Gott etwas Gutes aus diesen Bemühungen machen wird. Dass das, was wir versucht haben, was wir gesät haben, was wir für Jesus tun wollten, dass das nicht umsonst war. Ich denke auch an manche Bewahrung in gefährlichen Situationen unseres Lebens. Als Familie, wo wir bewahrt geblieben sind und wo ich merkte, hier hat Gott seine Hand ganz eindrücklich über uns gehalten, über unsere Familie gehalten. Und ich kann sagen, ja, ich darf leben und muss noch nicht sterben, weil Gott seine Hand über mir gehalten hat. Ich glaube, die Basis für das, dass der Psalmbeter so eindrücklich hier reden kann, mit so großer Gewissheit reden kann, die liegt in diesem Wort, seine Liebe hört niemals auf. Das gucken wir uns auch mal an, noch einmal hervorgehoben. Das ist die Basis, auf der dieser Psalmbeter steht. Ohne diese Basis könnte er so nicht reden. Er sagt, ich weiß es. Ich weiß, dass Gottes Liebe niemals aufhört. Das ist meine Basis. Die gilt auch an regnerischen Tagen. Die gilt auch an stürmischen Tagen. Die gilt auch, wenn mir nicht danach zumute ist. Die gilt auch, wenn ich das im Moment nicht fühle. Dann gilt dieses Wort, weil es uns zugesagt ist, weil es den Menschen des Alten Bundes, des Alten Testamentes zugesagt war und weil es uns zugesagt wird im Wort Gottes, dass seine Liebe zu uns niemals aufhört. Das ist eine Basis, auf der dieser Mann sprechen kann. Er spricht aus der Erfahrung heraus, ja, er sagt das ja, er spricht aus der Erfahrung eines Sieges heraus, aber nicht eines Siegers, der gerade mit anderen, mit Champagner zusammen gefeiert hat und jetzt so leicht angetrunken große Sätze verkünden darf, sondern als ein Mensch des Glaubens, der in jedem Satz ausdrückt, ich habe das mit der Hilfe Gottes geschafft. Es war Gottes Tat, die er mit mir tat. Und weil ich mich darauf auch weiter verlassen kann, dass Gott gut mit mir ist, dass er auch die schlechteste Situation meines Lebens zum Guten verwendet und zum Guten ummünzt, das ist meine Glaubensaussage und deswegen kann ich so reden. Es ist eine Lebenshaltung, könnte man sagen. Und sie widerspricht einer vielleicht ungesunden Lebenshaltung des Klagens. Der Bischof Dibelius, der Berliner Bischof, der 1967 schon starb, sagte, es gibt drei Arten von Christen, die scheinen mir ständige Verleugner des Evangeliums zu sein. Das sind erstens die, die immer klagen. Das sind zweitens die, die immer kritisieren. Und das sind drittens die, die immer pessimistisch in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie das hören. Vielleicht regt sich in Ihnen sofort der Widerspruch. Sagen Sie, Moment, haben wir nicht die letzten Sonntage gerade darüber gesprochen, dass man klagen darf? Und als Christen wollen wir doch auch realistisch in die Zukunft hineinschauen. Und wenn es eine Krise gibt, dann darf man die doch auch so benennen, oder? Der Schlüssel ist hier das Wort immer. Wer nur immer klagt und immer kritisiert und immer pessimistisch in die Zukunft schaut, der hat nicht nur eine ungesunde Lebenshaltung, der hat auch eine nicht dem Evangelium entsprechende Lebenshaltung für alle, die ihr Christus nachfolgt. Es ist keine evangeliumsgemäße Lebenshaltung, immer zu klagen, immer zu kritisieren oder immer pessimistisch in die Zukunft zu sehen. Wenn wir den Ton des Evangeliums hören, dann hören wir, wie Jesus seinen Jüngern sagt, wenn ihr um euch auch schwierige Ereignisse um euch herum passieren seht, Kriege, Erdbeben, nennt er an dieser Stelle, die ganzen Geschehnisse der Endzeit, viele Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Wenn ihr all das seht, was sollt ihr dann tun? Euch irgendwo verkriechen und das Beste hoffen? Dann erhebt eure Häupter, steht da im Lukas-Evangelium. Dann steht gerade mit erhobenem Kopf und seht eurer Erlösung entgegen, die Jesus Christus heißt. Oder wir diesen Ton des Evangeliums verspüren wir auch im Neuen Testament bei Paulus beispielsweise, der sagt, die ihr zu Christus gehört, euch gehört doch alles. Die ganze Welt ist euch, sie gehört euch in Jesus Christus. Oder er kann sagen, Christus ist mein Leben und darum ist sogar Sterben mein Gewinn. In dieser Haltung, diese Lebenshaltung nenne ich evangeliumsgemäße Lebenshaltung. Antje und ich, also meine Frau und ich, wir haben immer wieder mal Misserfolge in unserem Leben gehabt und wir haben uns angewöhnt, mit der Zeit Misserfolge auch zu feiern, darauf anzustoßen. Und ein Freund von uns sagte dann, ihr seid doch bescheuert, was soll das denn? Ein Misserfolg zu feiern bedeutet zu sagen, der Teufel hat nicht das letzte Wort. Ja, wir dürfen versagen, wir dürfen Fehler machen. Aber der Teufel hat doch nicht das letzte Wort. Der Misserfolg, das Versagen ist doch nicht das letzte Wort. Sondern das letzte Wort spricht Jesus, oder? Und deshalb ist evangeliumsgemäßes Leben, Leben auf dieser Basis, seine Liebe hört niemals auf. Das zu bekennen, das zu glauben. Und dann können Sie auch Misserfolge feiern, auf dieser Basis. Wer darf so reden? Wer darf so reden? Wer darf das so sagen? Wir schauen uns auf der nächsten Folie an, wie das hier formuliert wird. Die Priester laden den König ein. Der König hat gefragt, darf ich jetzt in die Gegenwart Gottes kommen? Symbolisiert durch diesen Vorhang. Der Vorhang des Tempels soll hier ein Symbol sein dafür, dass die Menschen des Alten Bundes ein ganz starkes Verständnis davon hatten, dass nicht jeder und nicht zu jeder Zeit der Zugang zu Gott da ist. Das ist heute glücklicherweise anders. Das ist in Jesus anders geworden. Aber der Zugang zu Gott und der Zugang auch zu diesem Leben in Christus, dieser Zugang zu dieser Basis, seine Liebe hört niemals auf, der wird hier beschrieben. Hier ist der Zugang zum Herrn, sagen die Priester zu dem König. Wenn du seine Weisungen treu befolgt hast, dann komm, dann tritt ein. Wenn du dich Wer, also sagen wir es andersherum, wer darf kommen? Der Gott vertraut. Das drückt der König aus. Wer darf kommen? Neutestamentlich gesagt, der in Christus ist, der Christus folgt. Ja? Hier ist ja von seinen Weisungen, den Weisungen Gottes, die Rede. Und das ist, neutestamentlich gesagt, bedeutet das, dass du Christus folgst. Wenn du Christus folgst, darfst du kommen. Dann darfst du auch dieses Bekenntnis sagen, seine Liebe hört niemals auf. Und damit der Zugang, den Christus zu Gott geebnet hat, freigemacht hat, der Vorhang des Allerheiligsten zerriss, als Jesus diesen Vorhang oder diesen die Kreuzestat vollbracht hatte. Und darum, jeder Mensch, der sagt, ich folge Christus, ich folge von ganzem Herzen Christus, der darf so sprechen, wie dieser König hier spricht. Seine Liebe hört niemals auf. Und in diesem Vertrauen und Glauben darf er auch sagen, ich werde nicht sterben, wie es vorher hieß, ich darf weiterleben. Das gilt manchmal in der konkreten Situation. Das gilt aber auch genau in dieser Situation, die vielleicht der König noch nicht vor Augen haben konnte, aber die Paulus dann vor Augen hat und die ein Mensch vor Augen hat, der mit Christus lebt. Ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben. Die Ewigkeit wartet auf mich. Ich werde leben. Und der kann auch sagen, ich fürchte nichts mehr. Denn was kann mir ein Mensch tun, wenn Christus auf meiner Seite ist? Nun fürchte ich nichts mehr. Es gibt noch etwas Zweites, was hier zum Ausdruck kommt, wo beschrieben wird, dass im Zentrum dieses Vertrauens Gott selber steht. Das sehen wir in der nächsten Folie. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wenn Sie das Neue Testament kennen, dann wissen Sie, dass Jesus Christus diesen Psalm, dieses Psalmwort auf sich selbst angewendet hat und gesagt hat, hier ist von mir die Rede. Hier ist in den Psalmen schon prophetisch, also lange im Voraus gesagt worden, dass die meisten Menschen Gottes Handeln verwerfen und sagen, das brauchen wir nicht. Wir sind auch selber klug genug. Wir können das auch alleine. Und Jesus Christus sagt, dieser Stein, Christus, den die Menschen als unnütz verworfen haben, der genau ist euer Grundstein, auf den könnt ihr genau bauen. Das ist genau die Grundlage, auf der ihr so sprechen könnt, auf der ihr das Wort Gottes so bekennen könnt. Im Zusammenhang mit dem Amoklauf dieser Woche gab es Fernsehbilder, bei denen auch ein Transparent gezeigt war, das darauf stand, wo warst du Gott? Vielleicht haben Sie das gesehen, wo warst du Gott? Und ich musste daran denken, dass es sein kann, dass das ganz verzagte Menschen sind, die ihr Vertrauen sonst wirklich auf Gott werfen. Und ich würde sagen, die haben die Berechtigung, auch Gott ein solches Transparent entgegenzuhalten. Die dürfen das. Man darf vor Gott klagen, ja. Aber wenn es Menschen sind, denen sonst Gott gestohlen bleiben kann in ihrem sonstigen Leben, dann ist es eigentlich ein etwas Anmaßendes und wird hier so ausgedrückt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das heißt, wir haben nur diesen Zugang auch zu den Verheißungen Gottes, auch zu der Liebestat und dem Trost Gottes, wenn wir ihn nicht verwerfen. Wenn wir das, was er für uns tut in Jesus Christus, sein Sterben nicht verwerfen und nicht sagen, na ja, das hat ja mit uns nichts zu tun. Aber wer auf diesen Grundstein baut, auf Jesus Christus baut, der darf vor Gott klagen und darf auch seine Verheißung in Anspruch nehmen. Und darum gucken wir uns jetzt an, wie alle hier im Psalm aufgefordert werden, das zu sprechen. Das Volk Israel soll rufen, die Priester sollen rufen, alle, die dem Herrn folgen oder die den Herrn verehren, sollen rufen. Und dann wird am Schluss nochmal gesagt, das Volk stimmt das Siegeslied an. Hier ist zum Ausdruck gebracht, dass diese Menschen, die hier gekommen sind und die aufgefordert werden, dass sie es aussprechen sollen. Sie sollen das Wort Gottes aussprechen. Sie sollen aussprechen, was sie glauben. Sie sollen selber das in den Mund nehmen und aussprechen, deine Liebe, Gott, hört niemals auf. Ich denke, dass dieses Aussprechen des Wortes Gottes tatsächlich ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir bei einer Hochzeit eingeladen sind und wir würden erleben, dass das Paar gefragt wird, ob es sich treu sein will in guten und in bösen Tagen, und wir würden dann vergeblich auf die Antworten warten, dann würde erstmal lange Zeit wahrscheinlich Stille sein, dann tuscheln, fragende Blicke und Ähnliches. Jedes wirkliche Engagement, jede öffentliches Leben wird auch bekräftigt mit dem Aussprechen, dass wir sagen, ja, das gilt jetzt. Ja, das will ich. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, das will ich tun. Und darum glaube ich, dass hier auch diese Aufforderung des Psalmes bis heute gilt. Sprich aus, was du glaubst. Sprich aus, wenn du überzeugt bist davon, dass seine Liebe niemals aufhört, dann sprich es auch aus. Sprich das Wort Gottes selber aus. Viele haben, das weiß ich so aus meiner Erfahrung, viele haben Scheu vor anderen Menschen, etwas über ihren Glauben zu sagen. Am stärksten merkt man das, wenn Menschen sich in der Gemeinde taufen lassen wollen oder Gemeindemitglied werden. Da ist es ja bei uns üblich, dass man dann vor der Gemeinde etwas sagt. Und Sie werden sich vorstellen können, dass das eine große Überwindung kostet, etwas vor Menschen zu sagen. Vielleicht kennen Sie das von sich selber. Es gibt einige Leute, denen fällt das sehr leicht, aber der Mehrheit fällt das sehr schwer, etwas vor der Gemeinde, also vor so einer großen Versammlung von Menschen zu sagen. Und ich denke, dass diese Scheu zu überwinden, das auf den Lippen auszudrücken und auszusprechen, was ich glaube, dass das aber eine ganz wichtige Funktion hat. Es muss nicht unbedingt in dieser riesigen Gruppe sein, vor einer ganzen Gemeinde. Aber ich glaube, wer seinen Glauben, das, was er im Herzen glaubt, nicht ausspricht, nicht regelmäßig ausspricht, dass der sich einer ganz wesentlichen Dimension seines Glaubens verschließt. Warum denke ich das? Im Alten und im Neuen Testament wird ganz deutlich gesagt, dass im Aussprechen ein Bekenntnis liegt, ein Bekenntnis sowohl vor Gott, ein Bekenntnis manchmal vor Menschen, aber auch eine Vergewisserung des eigenen Glaubens geschieht. Wir finden das zum Beispiel in Römer 10. Römer 10 wird das ausgedrückt, was du mit deinem Mund bekennst und in deinem Herzen glaubst. Ja, da wird das ausdrücklich auch auf diesen rettenden Glauben bezogen. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus dein Herr ist und dass er von den Toten auferstanden ist und es mit dem Mund bekennst, dann wirst du gerettet. Und genauso haben wir das in Josua 1, Vers 8. Lass dieses Wort, das haben wir ja vorhin schon mal gehört, lass dieses Wort nicht von deinem Mund weichen. Ich kann Ihnen das nochmal in einer moderneren Fassung vorlesen. Sprich die Weisungen aus dem Wort Gottes ständig vor dich hin, Josua 1, Vers 8, und denke Tag und Nacht darüber nach. Ich glaube nicht, dass das zum Spaß gesagt ist, dieses sprich das immer wieder vor dich hin. Die Juden haben das zum Teil so gemacht, dass sie dann Wort Gottes vor sich hin gemurmelt haben. Das ist gar keine so schlechte Übung. Das Wort Gottes zu begreifen, auf den Lippen zu tragen. Und was ich auf den Lippen trage, auch mit mir herumtrage, das kann ich auch aussprechen, auch vor anderen Menschen. Weil es mein Bekenntnis ist. Oder 5. Mose 30, Vers 14, das Wort Gottes, die Weisungen Gottes sind nahe deinen Lippen. Ich glaube nicht, dass das umsonst in der Bibel steht, sondern das ist eine Vergewisserung unseres Vertrauens in Christus bedeutet, wenn wir es aussprechen. Und genauso eine Übung ist, es auszusprechen, eine Übung ist für das Bekenntnis vor Menschen. Und deswegen als Zusammenfassung gucken wir uns nochmal diese verschiedenen Bilder an. Warum also, wenn wir ganz links bei diesem Hochseilakt anfangen, warum kann ein Mensch so überzeugt sein, so eine Gewissheit ausstrahlen über das, was Gott, dass Gott es gut mit ihm meint und einen guten Weg mit ihm geht? Weil er, wie dieses Feuer zeigt, überzeugt davon ist, in seinem Herzen weiß, seine Liebe, Gottes Liebe für mich hört niemals auf. Er ist, wie dieser Vorhang zeigt, hat diesen Zugang zu Gott gesucht und gefunden in Christus. Hat sich auf diesen Grundstein gestellt. Und darum kann er es aussprechen und sagen und so auf seinen Lippen tragen: Deine Liebe, Gott, hört niemals auf. Amen.